Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Beim letzten Mal haben wir im vierten Buch Mose das Kapitel 16 erreicht. Dieses Kapitel berichtet darüber, wie ein Levit mit Namen Korach eine stattliche Anzahl angesehener Männer um sich schart und immer mehr Leute im Volk gegen Mose und Aaron aufhetzt. Er stellt ihre geistliche Autorität in Frage. Der äußere Anlass dafür ist wohl die missliche Situation, in der sich die Israeliten befinden. Eigentlich sollten sie mutig das Land Kanaan in Besitz nehmen, das Gott bereits ihrem Vorfahren Abraham zugesagt hatte. Doch weil Kanaan bereits von anderen Völkern besiedelt wird, schickten die Israeliten zunächst einmal Kundschafter in das Land und schreckten dann davor zurück, es in Besitz zu nehmen. Es hätte nicht viel gefehlt und sie wären nach Ägypten zurückgekehrt, wo sie zuletzt wie Sklaven gelebt hatten. Doch das verhinderte Gott und hat den Israeliten einen 40 Jahre andauernden Aufenthalt in der Wüste verordnet. Zu den 40 Jahren gehören übrigens auch die beiden Jahre, die seit dem Auszug aus Ägypten bereits vergangen sind. Im fünften Buch Mose gibt es eine Bibelstelle, die das eindeutig klarstellt. In den insgesamt 40 Jahren hält Gott zwar an seinem Plan fest, den Israeliten das Land Kanaan zum Besitz zu geben, aber niemand, der 20 Jahre und älter ist, wird dies noch selbst miterleben. Erst die nächste Generation wird das Land betreten. Das also ist die Situation, in der Korach versucht, die Israeliten gegen Mose und auch gegen dessen Bruder, den Hohenpriester Aaron, aufzubringen. Korach, der das Volk Israel gegen Mose und Aaron aufhetzen möchte, ist kein ganz unbedeutender Mann. Er gehört zu den Leviten, die sich um den Auf- und Abbau der Stiftshütte sowie um den Transport durch die Wüste kümmern sollen. Außerdem unterstützen die Leviten die Priester bei ihrem Dienst, indem sie verschiedene einfache Aufgaben übernehmen. In den ersten Versen von Kapitel 16 werden drei Männer genannt, die mit Korach gemeinsame Sache machen: Datan, Abiram und On. Außerdem erklären sich 250 einflussreiche Männer des Volkes mit ihnen solidarisch. Sie treten vor Mose und Aaron und beschuldigen sie, zu Unrecht eine Sonderstellung innerhalb des Volkes einzunehmen. Ihr geht zu weit, so ihr Vorwurf, denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Dabei haben sie nicht nur Aaron im Blick, der als hoher Priester seinen Dienst in der Stiftshütte verrichtet, sondern auch Mose. Denn er tritt immer wieder als Sprachrohr Gottes auf und hat den Israeliten beispielsweise auch mitgeteilt, dass sie insgesamt 40 Jahre in der Wüste zubringen werden. Der Vorwurf, dass Mose zu Unrecht eine Sonderstellung im Volk einnimmt, trifft ihn schwer. Zum einen, weil er ein sehr demütiger Mensch ist, dem nichts daran liegt, sich über andere zu erheben. Zum anderen ist Mose entsetzt, dass sich Korach und seine Leute offenbar auch darüber ärgern, dass Gott durch Mose zu seinem Volk spricht. Ja, im Grunde kritisieren sie Gott dafür, dass er Mose zum ersten Mann im Volke gemacht hat. Ihre Kritik veranlasst Gott nun zu einem harten Durchgreifen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 16, wird ab Vers 4 berichtet: Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte: Morgen wird der Herr kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und zu ihm nahen soll. Wen er erwählt, der soll zu ihm nahen. Dies tut morgen. Nehmt euch Pfannen, Korach und seine ganze Rotte, und legt Feuer hinein und tut Räucherwerk darauf vor dem Herrn. Wen dann der Herr erwählt, der ist heilig. Ihr geht zu weit, ihr Söhne Levi. Ihr geht zu weit, wirft Mose den Männern vor, die sich gegen ihn zusammengerottet haben, und weist damit ihre Kritik zurück. Ihr geht zu weit, das hatten sie ihm und Aaron zuvor in Vers 3 unterstellt. Nun wird Gott höchstpersönlich ein Urteil darüber fällen, wer hier wem gegenüber sich etwas anmaßt. Zuvor versucht Mose jedoch, Korach ins Gewissen zu reden. Wie ein Freund, wie ein Mitbruder der israelitischen Gemeinde, ja, fast wie ein Seelsorger versucht er, Korach davon abzuhalten, sich gegen Gott zu stellen. Ich lese Vers 8 und folgende. Und Mose sprach zu Korach: Höret doch, ihr Söhne Levi, ist's euch zu wenig, dass euch der Gott Israels ausgesondert hat aus der Gemeinde Israel, ihm zu nahen, damit ihr euer Amt ausübt an der Wohnung des Herrn und vor die Gemeinde tretet, um ihr zu dienen? Er hat dich und mit dir alle deine Brüder, die Söhne Levi, zu sich nahen lassen. Und ihr sucht nun auch das Priestertum? Du und deine ganze Rotte, ihr macht einen Aufruhr wider den Herrn. Es ist nicht Aaron, gegen den ihr murrt. Mose stellt hier klar, Gott hat den Leviten ein Amt gegeben, das sie als ein besonderes Privileg verstehen sollten. Doch mehr zu wollen, ist pure Anmaßung. Vor allem aber sind ihre Anfeindungen gegen Aaron Sünde, denn Gott hat ihn zum Hohenpriester gemacht. Wer Aarons Berufung und Vollmacht in Frage stellt, wendet sich damit auch gegen Gott. Ich lese weiter ab Vers 12. Und Mose schickte hin und ließ Datan und Abiram rufen, die Söhne Eliabs. Sie aber sprachen: Wir kommen nicht. Ist's nicht genug, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt, und uns tötest in der Wüste? Musst du auch noch über uns herrschen? Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben. Willst du den Leuten auch die Augen ausreißen? Wir kommen nicht. Datan und Abiram, die das sagen, sind zwei der engsten Verbündeten von Korach. Sie wurden bereits in Vers 1 mit Namen genannt. Ihr Vorwurf an Mose ist an Zynismus kaum noch zu überbieten. Sie tun so, als ob Ägypten, also das Land, in dem das Volk Israel grausam unterdrückt wurde, das Land gewesen sei, in dem wahrhaftig Milch und Honig fließt. Ist's nicht genug, so fragen sie Mose, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt? Doch damit nicht genug. Aus ihrer Sicht hat sich das andere Land, nämlich Kanaan, das Gott immer als Land bezeichnet hat, darin Milch und Honig fließt, als ein Hirngespinst erwiesen. Deshalb der zweite Vorwurf. Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und hast uns Äcker und Weinberge zum Erbteil gegeben? Zu mehr als leeren Versprechungen sei es bisher noch nicht gekommen, so ihr Vorwurf. Die seltsam anmutende Frage in Vers 14, willst du den Leuten auch die Augen ausreißen, bedeutet wohl so etwas wie, hältst du uns für blind und willst du auch die übrigen Leute blind machen? Die Behauptung, in der Wüste fast oder tatsächlich verhungern zu müssen, dürfte übrigens auch weit hergeholt sein. Denn als Gott sein Urteil über die Israeliten sprach, wonach ihnen insgesamt 40 Jahre in der Wüste bevorstünden, da sagte Gott ihnen gleichzeitig zu, dass sie ihr Leben als umherziehende Nomaden bestreiten können. Eure Kinder sollen Hirten sein in der Wüste 40 Jahre, so waren Gottes Worte. Datan und Abiram, die beiden Verbündeten Korachs, schrecken also vor bösartigen Unterstellungen nicht zurück. Aber sie weigern sich, Vers 14, mit Mose darüber zu sprechen. Weiter ab Vers 15. Da ergrimmte Mose sehr und sprach zu dem Herrn: Wende dich nicht zu ihrem Opfer. Ich habe nicht einen Esel von ihnen genommen und habe keinem von ihnen ein Leid getan. Und Mose sprach zu Korach: Du und deine ganze Rotte, ihr sollt morgen vor den Herrn kommen, du und sie und Aaron. Und ein jeder nehme seine Pfanne und lege Räucherwerk darauf, und tretet hin vor den Herrn, ein jeder mit seiner Pfanne, 250 Pfannen, auch du und Aaron, ein jeder mit seiner Pfanne. Und ein jeder nahm seine Pfanne und legte Feuer hinein und tat Räucherwerk darauf, und sie traten vor die Tür der Stiftshütte, und Mose und Aaron auch. Und Korach versammelte gegen sie die ganze Gemeinde vor der Tür der Stiftshütte. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach: Scheidet euch von dieser Gemeinde, damit ich sie im Nu vertilge. Sie fielen aber auf ihr Angesicht und sprachen: Ach Gott, der du bist, der Gott des Lebensgeistes für alles Fleisch, wenn ein einziger Mann gesündigt hat, willst du darum gegen die ganze Gemeinde wüten? Soweit die Verse 15 bis 22. Mose lässt also nicht nur Korach und seine engsten Vertrauten antreten, sondern alle 250 Mann, die zu ihm halten und die, wie am Anfang des Kapitels extra betont wurde, zu den namhaften Leuten des Volkes gehören. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde, heißt es in Vers 19. Auf welche Weise sie sich zeigt, wird nicht gesagt, aber alle Israeliten können Gottes Herrlichkeit wahrnehmen. Und dann fordert Gott Mose und Aaron auf, sich vom Rest der Israeliten abzusondern, weil er sie vernichten will. Denn anscheinend sympathisieren sie mit Korach und den anderen 250 Männern. Doch selbst in dieser Situation stellt sich Mose erneut vor das Volk und bittet Gott um Gnade. Ich lese weiter ab Vers 23. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage der Gemeinde, weicht ringsherum zurück von der Wohnung Korachs und Datans und Abirams. Und Mose stand auf und ging zu Datan und Abiram, und die Ältesten Israels folgten ihm nach. Und er redete mit der Gemeinde und sprach: Weicht von den Zelten dieser gottlosen Menschen und rührt nichts an, was sie haben, damit ihr nicht auch umkommt durch all ihre Sünde. Und sie gingen hinweg von der Wohnung Korachs, Datans und Abirams. Datan aber und Abiram gingen heraus und traten an die Tür ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und kleinen Kindern. Und Mose sprach: Daran sollt ihr merken, dass mich der Herr gesandt hat, alle diese Werke zu tun, und dass ich sie nicht tue aus meinem eigenen Herzen. Werden sie sterben, wie alle Menschen sterben, oder heimgesucht, wie alle Menschen heimgesucht werden, so hat mich der Herr nicht gesandt. Wird aber der Herr etwas Neues schaffen, dass die Erde ihren Mund auftut und sie verschlingt mit allem, was sie haben, dass sie lebendig hinunter zu den Toten fahren, so werdet ihr erkennen, dass diese Leute den Herrn gelästert haben. Soweit die Verse 23 bis 30. Mose kündigt also an, dass Gottes Gericht auf spektakuläre Weise über die Aufrührer und ihre Familien kommen wird. Der Erdboden soll sie regelrecht verschlucken, eine Warnung an alle anderen Israeliten, die vielleicht nicht nach außen hin, aber in ihren Herzen gegen Gott rebellieren. Es ist wirklich schrecklich, wenn sich Menschen zusammentun, um gemeinsam, bewusst gegen Gott anzugehen. Insbesondere, wenn sie ursprünglich von Gott dazu berufen wurden, ihm zu dienen. Gottes Urteil gegen sie fällt deshalb besonders hart aus. Ab Vers 31 wird weiter berichtet: Und als er, Mose, alle diese Worte beendet hatte, zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten, und mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig zu den Toten hinunter mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu, und sie kamen um, mitten aus der Gemeinde heraus. Was hier geschieht, entspricht in gewisser Weise dem, was Korach und seine engsten Vertrauten vorhatten. Sie wollten die israelitische Gemeinde spalten und einen Keil zwischen dem Volk auf der einen Seite und Mose und Aaron auf der anderen Seite treiben. Stattdessen werden sie nun vom Rest der Gemeinde abgespaltet, damit nicht auch dieser große Rest dem Gericht Gottes anheimfällt. Ich habe den Eindruck, dass zwischen der Sünde, die begangen wird, und der Art der Bestrafung durch Gott oftmals ein Zusammenhang besteht. Der Apostel Paulus deutet das meines Erachtens an, indem er im Galaterbrief schreibt: Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen dem, was ein Mensch sät, und dem, was er erntet. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 34. und ganz Israel, das um sie her war, floh vor ihrem Geschrei, denn sie dachten, dass uns die Erde nicht auch verschlinge. Und Feuer fuhr aus von dem Herrn und fraß die 250 Männer, die das Räucherwerk opferten. Für Schadenfreude gibt es keinen Anlass, weder unter den Israeliten noch unter uns, die wir dieses Ereignis heute aus sicherer zeitlicher Entfernung betrachten. Wie wir vorhin gesehen haben, drohte Gott damit, das gesamte Volk Israel auszulöschen. Vermutlich, weil viele Leute ähnlich dachten wie die Anhänger Korachs. Sie machten Mose und Aaron dafür verantwortlich, dass sie in der Wüste festsaßen. Dabei war es ja in Wirklichkeit die große Masse des Volkes gewesen, die sich davor gefürchtet hatte, das Land Kanaan einzunehmen, so wie Gott es gewollt hatte. Auch in christlichen Gemeinden kommt es immer wieder zu Konflikten und geistlichem Stillstand. Gründe dafür gibt es viele, doch wie bei den Israeliten damals, so werden auch heute von Gott berufene Führungspersönlichkeiten manchmal nicht anerkannt. Vor allem aber gibt es Christen, die mit der Aufgabe, die Gott ihnen zugedacht hat, nicht einverstanden sind. Sie wollen mehr Beachtung und Bewunderung. Doch gerade das sollte einem Mann oder einer Frau mit Verantwortung nicht wirklich wichtig sein. Wir erreichen Kapitel 17. Hier wird berichtet, was mit den Räucherpfannen passiert, nachdem die Anhänger Korachs für ihre Auflehnung bestraft wurden. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Eleazar, dem Sohn des Priesters Aaron, dass er die Pfannen aufhebe aus dem Brand und streue das Feuer weit hinweg. Denn die Pfannen dieser Sünder, die umgekommen sind, gehören dem Heiligtum. Man schlage sie zu breiten Blechen, dass man den Altar damit überziehe. Denn sie haben sie hingebracht vor den Herrn, so dass sie geheiligt sind. Sie sollen den Israeliten ein Zeichen sein. Und Eleazar, der Priester, nahm die kupfernen Pfannen, die die Verbrannten herangebracht hatten, und schlug sie zu Blechen, um den Altar zu überziehen. Als Mahnzeichen für die Israeliten, dass kein Fremder, der nicht vom Geschlecht Aarons ist, sich nahe, um Räucherwerk zu opfern vor dem Herrn, damit es ihm nicht gehe wie Korach und seiner Rotte, wie der Herr zu ihm geredet hatte durch Mose. Nach den schrecklichen Ereignissen, die sich vor den Augen der Israeliten abgespielt haben, wäre eigentlich zu erwarten, dass unter dem Volk allmählich wieder Ruhe einkehrt, dass die Menschen vor allem wieder mehr Respekt haben vor Mose und Aaron, die ganz offensichtlich von Gott persönlich in ihre besonderen Ämter berufen wurden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Ich lese weiter ab Vers 6. Am anderen Morgen aber murrte die ganze Gemeinde der Israeliten gegen Mose und Aaron, und sie sprachen, ihr habt des Herrn Volk getötet. Und als sich die Gemeinde versammelte gegen Mose und Aaron, wandte sie sich zu der Stiftshütte. Und siehe, da wurde sie bedeckt von der Wolke, und die Herrlichkeit des Herrn erschien. Und Mose und Aaron gingen hin vor die Stiftshütte. Und der Herr redete mit Mose und sprach, hebt euch hinweg aus dieser Gemeinde, ich will sie im Nu vertilgen. Und sie fielen auf ihr Angesicht. Und Mose sprach zu Aaron, nimm die Pfanne und tu Feuer hinein vom Altar und lege Räucherwerk darauf und geh eilends zu der Gemeinde und schaffe für sie Sühne. Denn der Zorn ist von dem Herrn ausgegangen und die Plage hat angefangen. Und Aaron tat, wie ihm Mose gesagt hatte, und lief mitten unter die Gemeinde. Und siehe, die Plage hatte schon angefangen unter dem Volk. Da räucherte er und schaffte Sühne für das Volk und stand zwischen den Toten und den Lebenden. Da wurde der Plage gewehrt. Die aber gestorben waren an der Plage, waren 14.700, außer denen, die mit Korach starben. Und Aaron kam wieder zu Mose vor die Tür der Stiftshütte, und der Plage war gewehrt. Soweit die Verse 6 bis 15. Eine furchtbare Geschichte. Die Israeliten haben aus dem, was mit den Anhängern Korachs geschehen ist, offenbar nichts gelernt. Korach und seine 250 Anhänger hatten Mose und Aaron dafür verantwortlich gemacht, dass sie in der Wüste festsaßen, und sie warfen ihnen vor, eigenmächtig und keinesfalls im Auftrag Gottes zu handeln. Und nun empört sich das ganze Volk gegen Mose und Aaron, weil sie Korach und seine Anhänger umgebracht hätten. Auch die breite Masse des Volkes will nicht anerkennen, dass in Wirklichkeit Gott der Handelnde ist. Nun sieht Gott also endgültig den Zeitpunkt gekommen, das Volk als Ganzes zu bestrafen. Er tut es und tut es doch wieder nicht. Denn ein weiteres Mal schreitet Mose ein, um Gott davon abzubringen, das ganze Volk zu vernichten. Mose, der von den Israeliten nun schon mehrfach verleumdet wurde, setzt sich unermüdlich für sie ein. Dennoch passiert eine grausame Tragödie. 14.700 Personen fallen einer Plage zum Opfer. Um was für eine Plage es sich handelt, wird im Bibeltext nicht näher beschrieben. Die Geschichte mit den Anhängern Korachs, die alle mit Räucherpfannen auftraten, als ob sie Priester gewesen wären, diese Geschichte hat ein Nachspiel. Hören Sie nun dazu aus Kapitel 17, die Verse 16 bis 22. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Rede mit den Israeliten und nimm von ihnen 12 Stäbe, von jedem Fürsten ihrer Sippen je einen, und schreib eines jeden Namen auf seinen Stab. Aber den Namen Aarons sollst du schreiben auf den Stab Levis. Denn für jedes Haupt ihrer Sippen soll je ein Stab sein, und lege sie in der Stiftshütte nieder vor der Lade mit dem Gesetz, wo ich mich euch bezeuge. Und wen ich erwählen werde, dessen Stab wird grünen. So will ich das Murren der Israeliten, mit dem sie gegen euch murren, stillen. Mose redete mit den Israeliten, und alle ihre Fürsten gaben ihm 12 Stäbe, ein jeder Fürst je einen Stab, nach ihren Sippen, und der Stab Aarons war auch unter ihren Stäben. Und Mose legte die Stäbe vor dem Herrn nieder in der Hütte des Gesetzes. Mit der Hütte des Gesetzes ist natürlich die Stiftshütte gemeint, in der unter anderem die Bundeslade mit den 10 Geboten aufbewahrt wird. Dort vor der Bundeslade sollen 12 Stäbe abgelegt werden, die die 12 Stämme Israels repräsentieren. Und einer der mit Namen versehenen Stäbe soll anfangen zu grünen, so dass noch einmal klargestellt wird, aus welchem Stamm Israels die Priester des Volks kommen sollen. Diese Klarstellung hält Gott für nötig, weil die Anhänger Korachs ja behauptet hatten, Kapitel 16, Vers 3, die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist unter ihnen. Gott wird nun dieser dreisten menschlichen Behauptung auf sehr ungewöhnliche Weise widersprechen. Ich lese Vers 23. Am nächsten Morgen, als Mose in die Hütte des Gesetzes ging, fand er den Stab Aarons vom Hause Levi grünen und die Blüte aufgegangen und Mandeln tragen. Das trockene und gewiss abgestorbene Stück Holz eines Mandelbaums hat Blüten bekommen und trägt sogar Mandeln. Ein Zeichen dafür, dass Aaron und seine Nachkommen die Priester im Volk Israel stellen sollen. Zugleich sehe ich in dem Vorgang einen Hinweis auf Jesus Christus, der im Neuen Testament mit einem Hohenpriester verglichen wird, der vor Gott für die Menschen eintritt. Das abgestorbene Stück Holz, das wieder erblüht, symbolisiert demnach die Auferstehung. Die Auferstehung Jesu war gewissermaßen die Beglaubigung, dass Jesus tatsächlich die Funktion eines Hohenpriesters übernimmt, so wie der blühende Stab Aaron als Hohenpriester beglaubigte. Im Hebräerbrief Kapitel 4 heißt es: Weil wir denn einen großen Hohenpriester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Zurück zu Mose und Aaron und den 12 Stäben, die vor die Bundeslade gelegt wurden und von denen nur der eine, nämlich der von Aaron, zu blühen beginnt und sogar Mandeln trägt. Aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 17, lese ich weiter ab Vers 24. Und Mose trug die Stäbe alle heraus vor dem Herrn zu allen Israeliten, dass sie es sahen, und ein jeder nahm seinen Stab. Der Herr aber sprach zu Mose: Trage den Stab Aarons wieder vor die Lade mit dem Gesetz, damit er verwahrt werde zum Zeichen für die Ungehorsamen, dass ihr Murren vor mir aufhöre und sie nicht sterben. Mose tat, wie ihm der Herr geboten hatte. Und die Israeliten sprachen zu Mose: Siehe, wir verderben und kommen um, wir werden alle vertilgt und kommen um. Wer sich naht zu der Wohnung des Herrn, der stirbt. Sollen wir denn ganz und gar untergehen? Was die Israeliten hier am Schluss von Kapitel 17 von sich geben, ist wohl als Ausdruck der Demut zu verstehen, klingt aber auch nach einer Klage. Kein Wunder, erinnern wir uns daran, dass 14.700 Israeliten durch eine Plage dahingerafft wurden. Und durch den blühenden Stab Aarons macht Gott deutlich, dass er auch weiterhin sozusagen die Richtlinienkompetenz für sich beansprucht. Und dass er diejenigen in seinen Dienst ruft, die er für die Richtigen hält. Mose unterdessen wird von Gott aufgefordert, den Stab Aarons zurück in die Stiftshütte zu bringen, damit er dort aufbewahrt wird, als Mahnung an die Ungehorsamen im Volk Israel, wie es heißt. Später wird der Stab offenbar in die Bundeslade gelegt, denn im Hebräerbrief Kapitel 9 heißt es über die Bundeslade: In ihr waren der goldene Krug mit dem Himmelsbrot, also mit Manna, und der Stab Aarons, der gegrünt hatte, und die Tafeln des Bundes. Die Lektion, die Gott den Israeliten durch den blühenden Stab Aarons erteilt hat, ist noch nicht zu Ende. Kapitel 18 handelt von den Rechten und den Pflichten, die für Priester und Leviten gelten sollen. Außerdem möchte ich in der nächsten Sendung auf Kapitel 19 eingehen. Das handelt, man höre und staune, von einer rötlichen Kuh und einem mysteriösen Reinigungswasser. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen Gottes Segen.